Herzlich willkommen zum letzten Mal für den heutigen Tag. Schön, dass ihr gekommen seid heute Nachmittag bei dem schönen Wetter draußen. Falls ihr schon mal ein Thema von mir irgendwo gesehen haben solltet, dann wisst ihr vielleicht, eine Thematik, die mir am Herzen liegt, ist das Thema der Engel. Der Dienst der Engel, der beschränkt sich nicht nur darauf, dass wir manchmal denken, die Engel beschützen uns und es ist schön, dass es Engel gibt, sondern das Thema geht einiges tiefer. Und das Thema, das ihr heute sehen werdet, ist ein bisschen eine Kombination aus verschiedenen Teilen, nämlich aus dem Thema Adventgeschichte und Engel. Falls ihr schon mal ein Thema von mir gesehen habt, werdet ihr heute wahrscheinlich einige Dinge auch noch hören, die neu sind. Und ich werde ab und zu auch wieder eine Klammer aufmachen, um einfach überzuleiten auf unsere Situation. Was für Lehren können wir daraus für uns heute ableiten im Jahr 2022? Ich möchte gerne mit einem Bibeltext einsteigen mit euch aus dem Hebräerbrief. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Text, wenn es um den Dienst der Engel geht. Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1 und wir lesen Vers 13 und 14, die letzten beiden Verse im ersten Kapitel. Hebräer Kapitel 1, Vers 13 und 14. Und Paulus schreibt hier: Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche das Heil ererben sollen? In unserer Adventgeschichte, das ist ein sehr interessantes Thema, die Erfahrungen, die unsere Pioniere mit den Engeln gemacht haben. Als Ellen White in Elmshaven gewohnt hat, da kam der damalige GK-Präsident A.G. Daniels, kam zu Besuch. Es war unser längster Generalkonferenzpräsident in unserer Geschichte. Und er besucht sie in Elmshaven und er tritt ein ins Gebäude. Und ihm wird gesagt, dass er nach oben gehen kann, wo es Ellen White sich befindet in ihrem Schreibzimmer. Und A.G. Daniels geht die Treppe nach oben und bewundert den Blick aus dem schönen Fenster. Und als er dann den Raum betritt, in dem Ellen White sitzt, da stellt sie ihm eine Frage und sie fragt ihn: Hast du den Engel gesehen? Es ist ja sehr oft so, dass wir, ich denke, das werden wir auf der neuen Erde dann erfahren, wie oft, ich meine, die Engel umgeben uns, wenn wir Gott treu sind, sowieso sind Engel sind immer da. Aber ich denke, auf der neuen Erde werden wir viele Situationen erfahren, wo wir uns heute nicht bewusst darüber sind, wo Gott durch den Dienst der Engel ganz gezielt in unserem Leben Dinge gelenkt hat. Ich habe in meinem Leben nur eine bewusste Erfahrung gemacht mit einem Engel. Und manche würden sagen, das ist gar keine richtige Erfahrung. Das war, als ich gerade so in der Phase war, als ich die Adventisten kennengelernt habe. Ich war am Ende von meiner Militärzeit und ich war in Heilbronn gewesen, wir haben es ja vorhin gehört, in meiner Heimatstadt, hatte damals ein Zimmer von ungefähr 7 Quadratmetern gehabt und ich lag in meinem Bett und bin nachts aufgewacht und habe eine helle Lichtgestalt gesehen. Ich habe einen Todesschrecken bekommen. Und diese Lichtgestalt hat die Hand ausgestreckt und ich habe den Druck des Fingers gespürt auf meinem Herzen. Ganz kurz und dann bin ich aufgewacht. Es ist sehr interessant, wie Gott führt. Wir werden nachher auch noch ein bisschen darüber sprechen, was haben Engel mit Gebet zu tun. Wenn wir beten, dann passiert etwas. Ich nehme jetzt vielleicht ein bisschen etwas vorweg, als ich eingesegnet worden bin. Vor 2020, das war gerade vor Corona. Hinterher hat mir eine Schwester geschrieben, das hat Gott doch wunderbar geführt. Das war im Februar 2020. Eineinhalb Monate später wäre es schwierig geworden. Und da hat eine Person, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber wo die meisten von euch den Namen kennen würden, die wir schon lange kennen aus der Zeit aus der Reformgemeinde, wir haben sie eingeladen und sie hat ein bisschen etwas erzählt vor dem Lied, das sie gesungen hat. Und sie hat erzählt, damals in der Reformgemeinde bei einem Jugendtreffen, damals war ich noch ein bisschen anders als heute, noch so ein ganz frischer Gläubiger, noch in manchen Dingen im Wachstumsbereich. Und sie hat erzählt, ich habe damals einfach erzählt, wie Gott mich geführt hat zum Glauben. Und sie hat erzählt, wie sie innerlich gebetet hat, Herr, lass ihn doch ein Prediger werden. Sie hat mir das nie erzählt gehabt, die ganzen Jahre lang nicht. Und ich denke mir, auf dieses Gebet hin hat Gott vielleicht wahrscheinlich seine Engel geschickt. Vielleicht war es dieses eine Gebet, um das Leben eines Menschen so zu lenken, wie Gott es wollte. Ich möchte gerne, bevor wir dann nochmal eine weitere Klammer aufmachen, mit ein, zwei Erfahrungen anfangen aus der Welt unserer Pioniere. Stephen Haskell, das ist jemand, der im deutschsprachigen Raum eher weniger bekannt ist, ist aber meiner Meinung nach einer unserer treuesten Pioniere gewesen. Den Haskells hat Ellen White mehr Briefe geschrieben. Sie hat an niemanden außerhalb ihrer Familie mehr Briefe geschrieben als an die Haskells. Und Stephen Haskell hat Ellen White außerhalb von seiner ersten Frau bezeichnet. Sie war so seine beste Freundin gewesen. Und Stephen Haskell hat den Geist der Weissagung wirklich geliebt. Auch wenn Ellen White ihn manchmal zurechtgewiesen hat, ja, hat er immer versucht, ihre Ratschläge umzusetzen und zu implementieren. Hat ein paar Bücher geschrieben, die sehr wichtig sind. Leider gibt es, glaube ich, keins auf Deutsch. Eins heißt The Cross and Its Shadow. Das ist ein Buch über das Heiligtum. Und als Ellen White dieses Buch bekommen hat, da hat ihr Sekretär gesagt, er hat oft Ellen White mit deinem Buch in der Hand vorgefunden. Es ist ein sehr kostbares Buch, meiner Meinung nach. Und Stephen Haskell war auch der einzige Pionier, der Ellen White nach dem Tod von James White einen Heiratsantrag gemacht hat. Das wissen nicht viele, aber das ist so, das könnt ihr nachforschen. Aber wie ihr wisst aus der Geschichte, Ellen White hat abgelehnt. Als Stephen Haskell einmal unterwegs war auf einer Predigtour in Georgia mit seinem Sekretär, da fühlt er sich beeindruckt, als sie im Zug sitzen, an einer bestimmten verlassenen Station auszusteigen. Und er folgt diesem Eindruck und so stehen die beiden Männer, Stephen Haskell und sein junger Begleiter, stehen auf dem Bahnhof mit ihrem Gepäck und sie beten im Stillen. Und nach einiger Zeit kommt ein Mann in einer Kutsche vorbei und er fragt sie sinngemäß, meine Herren, warten Sie auf irgendjemand? Und Stephen Haskell, Sie haben auf niemanden gewartet. Er fragt ihn, kennen Sie irgendwelche Adventisten hier in der Nähe? Und der Mann in der Kutsche sagt ihm, ja, so 6 Meilen die Straße runter, ich bringe euch hin. Und als sie dann hinfahren, gemeinsam die drei Männer, da kommen sie an ein Haus und Stephen Haskell klopft an die Tür und er hört so eine schwache Stimme, die ihn hereinbittet. Und als dann Stephen Haskell eintritt, dann sieht er, da ist eine Mutter mit ihren 2 Töchtern, sind alle 3 krank. Und sie sagen ihm, die betreiben eine Schule und sind alle 3 krank geworden. Und Stephen Haskell und seine Begleiter, die tun dann alles um Feuerholz, bringen ihnen Essen, damit sie sich wohlfühlen. Und Stephen Haskell betet dann für sie, dass Gott sie heilt und dass er ihnen Kraft gibt, das Werk weiterzuführen. Jahre später hat dann die Mutter gesagt, wie wichtig es für sie gewesen ist, dass Stephen Haskell, dass Gott ihn an diesem Tag zu ihnen geführt hat. In dem Buch, wo diese Erfahrung geschrieben steht, wird dann gesagt, die Frage aufgeworfen, wer war der Mann in der Kutsche gewesen, der wusste, wo die Adventisten leben? Sicherlich hat Gottes Engel Stephen Haskell an diesem Tag geleitet. Noch eine andere kleine Geschichte, bevor wir dann auch wieder in unsere Zeit hinüberspringen. Das Australasian Missionary College ist eine kurze Geschichte, die mit dem Dienst der Engel zu tun hat in unserer Adventgeschichte. Die waren in einem besonderen Bauprojekt gewesen und haben Spenden bekommen. Und es war so, dass einer der Spender, dass er sein Geld zurück wollte. Oder er hat ihnen Geld geliehen, besser gesagt. Und er wollte es zurück, nicht in 2 Monaten, sondern am nächsten Tag. Und sie haben sich gefragt, wo haben wir das Geld überhaupt, um die Arbeiter zu bezahlen und die Ziegel und was wir noch brauchen. Es gab in Amerika dort finanzielle Schwierigkeiten. Und so gehen 3 Männer von diesem Missionary College, die gehen zur Bank. Und sie kommen an zu einer Zeit, wo die Bank eigentlich schon geschlossen ist. Ich glaube, es ist nach 16 Uhr. Früher war das in Deutschland auch so, vielleicht heute noch. Und sie gehen um das Gebäude herum und sie finden dort, dass eine Tür am Bankgebäude offen steht. So ungefähr so breit wie ein Mann. Und die 3 Männer gehen rein und was sie dort vorfinden, ist, dass sie den Banker vorfinden mit einem Gehilfen. Und die haben das ganze Geld auf dem Tisch und sind gerade dabei, das Geld zu zählen und werden bleich, als sie sehen, dass dort noch andere Männer auf einmal im Raum sind. Und sie fragen sie dann, wie seid ihr hier reingekommen? Der Banker sagt, ich habe die Tür, ich habe sie verriegelt, ich habe sie verschlossen. Die war absolut zu gewesen. Und für einige Zeit spricht keiner in dem Raum ein Wort, weil ihnen bewusst wird, dass Gottes Engel den 3 Männern vorangegangen sein muss, um die Tür zu öffnen, sodass sie eintreten konnten, als ob die Bank geöffnet wäre. Der Banker hat sich dann darum gekümmert, dass die 3 Männer das Geld bekommen haben, was sie wollten, und seine weitere Erfahrung, die unsere Pioniere mit den Engeln gemacht haben. Beim nächsten Punkt möchte ich gern wieder eine Klammer aufmachen. Ich habe euch heute Morgen schon gesagt, es gibt noch etwas von J.N. Andrews. Als ich das erste Mal einen Stichpunkt gehört habe zu der Geschichte, da habe ich den Wunsch gehabt, diese Geschichte möchte ich gern haben. Aber ich hatte keine Chance, aus eigener Kraft dran zu kommen. Die Geschichte wurde mir erwähnt von James Nix, dem ehemaligen Leiter vom Ellen White Estate. Und er hat erwähnt, dass es diese Geschichte gibt, aber es gibt keine Chance, an irgendeine Buchquelle zu kommen, wo die drinsteht. Und James Nix war damals im Umzug gewesen, der ist in Amerika umgezogen und es war ziemlich, hat gesagt, ich komme an meine Sachen nicht mehr ran oder so. Und ich habe dann einfach gebetet und habe gesagt, gut, ich muss es jetzt dem Herrn überlassen, ich will dich nicht drängen, lieber Bruder, aber wenn du die Geschichte irgendwie findest, ich werde sehr dankbar. Und er hat mir dann zurückgeschrieben eines Tages und hat gesagt, ich war bei einem ehemaligen Kollegen vom Ellen White Estate zum Essen und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht irgendwie eine Kopie von der Geschichte hat. Und tatsächlich, der hatte eine und er hat sie gefunden und so komme ich zu dieser Geschichte. Das war ein Interview, das Jim Nix geführt hat mit dem Urenkel von J.N. Andrews. Und dieser Urenkel hat die Geschichte bekommen von seinem Großvater, der Sohn gewesen ist von J.N. Andrews. Als J.N. Andrews an dem Buch gearbeitet hat, die Geschichte des Sabbats, da hat er eine Erfahrung gemacht mit der Engelwelt, allerdings von der anderen Seite. Es war eines Tages, als J.N. Andrews mit seinem Sohn Charles im Raum gewesen ist, dass er merkt, da kommen Schritte, da betritt jemand den Raum. Und J.N. Andrews fühlt den Druck an seinem Hals, wie ihm jemand den Hals zudrückt. Und er sagt zu seinem Sohn, der damals noch ziemlich jung gewesen ist, Charles, bete für mich. Und der junge Charles ist noch nie gefragt worden, für jemand anderen zu beten. Und er spricht dann sein Gebet. Und der Engel Satan selber ist es gewesen, verlässt J.N. Andrews. Die Engel und das Gebet sind sehr eng miteinander verwoben. Das ist der Ort, von dem Jim Nix annimmt, dass das Ereignis stattgefunden hat. Ich möchte euch gerne, das ist jetzt nicht unser Hauptthema, ein paar Aussagen aus dem Geist der Weissagung vorlesen, wenn es um das Gebet geht und um den Dienst der Engel. Ich habe lange Zeit geglaubt, wenn man betet, beten ist wichtig und beten ist gut, wenn man für andere betet. Aber was hinter den Kulissen passiert, darüber habe ich mir lange Zeit keine Gedanken gemacht. Ich möchte gerne ein paar Aussagen mit euch teilen. Die erste kommt aus dem Buch Die Engel. Und dort heißt es, Satan wird seinen letzten Angriff vor dem Ende der Zeit mit all seiner Kraft durchführen und das Durchhaltevermögen der Nachfolger Christi wird bis aufs Äußerste gefordert. Manchmal sieht es so aus, als müssten sie aufgeben, aber ein Gebet zum Herrn erreicht mit Pfeilgeschwindigkeit den Thron Gottes und Gott schickt seine Engel in den Kampf. Das Blatt wendet sich. Es kommt aus dem Kapitel 20 von dem Buch Engel in der letzten Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Das ist eine weitere wertvolle Zusammenstellung, das Buch Das Gebet. Und dort heißt es, das Gebet besitzt eine große Macht. Unser großer Gegner versucht beständig, die betrübte Seele von Gott fernzuhalten. Die Anrufung des Himmels durch den geringsten Gläubigen muss Satan mehr fürchten als Kabinettsbeschlüsse oder Vollmachten von Königen. Wenn Satan meint, jemanden zu verlieren, bemüht er sich aufs Äußerste, ihn zu halten. Wird sich der Einzelne dieser Gefahr bewusst, in der er sich befindet, und sucht er in seiner Not inbrünstig Kraft bei Jesus, fürchtet Satan, einen Gefangenen zu verlieren. Er ruft neue Engelscharen herbei, um den armen Menschen zu umgeben und einen Wall der Finsternis zu bilden, damit ihn kein himmlisches Licht erreicht. Wenn der Gefährdete aber ausharrt und sich in seiner Hilflosigkeit auf die Macht des Blutes Christi beruft, achtet unser Erlöser auf das ernste Gebet des Glaubens und schickt besonders mächtige Engel als Verstärkung, um ihn zu befreien. Ist jetzt nicht unser Thema heute, aber Daniel Kapitel 10 ist für mich ein sehr interessantes Kapitel. Wenn ihr euch das mal näher anschaut, mit Daniel, der ein Gebet zum Thron Gottes emporschickt und 3 Wochen lang passiert nach außen hin nichts Sichtbares und wie Gott ihm dann darauf antwortet. Ich kann jetzt da nicht näher darauf eingehen, aber es ist ein hochinteressantes Kapitel, wenn es darum geht, was passiert hinter den Kulissen, wenn ein aufrichtiges Kind Gottes natürlich betet. Es gibt auch viele Gebete, die nicht erhört werden. Das ist ein anderes Thema, aber das hat auch mit uns selber etwas zu tun. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Die nächste Person, die ich euch zeigen möchte, ist eine farbige Frau namens Anna Knight. Anna Knight war meines Wissens die erste farbige Krankenschwester, die ihre Ausbildung gemacht hat in Battle Creek. Hat eine interessante Vergangenheit hinter sich, hat einiges auf sich genommen, als sie die Adventbotschaft kennengelernt hat. Und von Battle Creek aus ging sie dann einige Zeit später nach Indien und hat dort eine Kollegin gehabt namens Donna Humphrey. Das Tragische, was passiert ist, ist, dass Donna Humphrey, ich glaube, es war ungefähr nach einem Jahr gemeinsamen Dienstes, die beiden haben unter anderem medizinische Missionsarbeit gemacht, dass Donna Humphrey gestorben ist. Und so war Anna Knight ohne ihre Freundin. Und eines Nachmittags, da ist sie mit ihrem Fahrrad unterwegs und sie genießt die kühle Brise, die um sie herum weht. Und sie hört eine Stimme, die ihr sinngemäß sagt, du musst jetzt nach Hause gehen. Es ist Zeit für dich, jetzt nach Hause zu gehen. Und Anna Knight schaut sich um und sie sieht niemanden. Und sie denkt sich, ich fahre jetzt nur noch bis zur Brücke und dann drehe ich um und gehe nach Hause. Und als sie dann wieder zurückfährt, da nimmt sie einen Mann wahr in einiger Entfernung und sie fängt an, schneller zu fahren. Und als sie an dem Mann vorbeikommt, wirft er sich auf sie und schließlich landet das Fahrrad und der Mann, sie gehen alle zu Boden und der Mann versucht, ihre Hände um ihren Hals zu bekommen und Anna Knight kann ihn irgendwie abwehren. Und schließlich bekommt er die Kette, es war keine Schmuckkette, aber mit einer Uhr zu fassen und reißt sie ab oder die Kette fällt runter und er verschwindet damit. Und so war es so, dass an diesem Tag eine niedergeschlagene junge Anna Knight ihr Fahrrad aufhebt und nach Hause geht. Der Verlust der Uhr war für sie deshalb auch tragisch, weil das die einzige Erinnerung an ihre Freundin gewesen ist, an Donna Humphrey, die ihr Leben kurz zuvor verloren hatte. Was wäre gewesen, wenn Anna Knight der Stimme ihres Engels sie so wahrgenommen hätte und ihr gleich gehorcht hätte? Ich möchte gerne mit euch ein bisschen in den Bereich gehen, der Dienst der Engel und unser Gehorsam. Sehr wichtige Verbindung, der Dienst der Engel und unser Gehorsam. Es gibt einen Text im Alten Testament, ich werde euch den jetzt einfach nur ins Gedächtnis rufen, falls ihr ihn kennt. Als Mose unterwegs ist in der Mission, auf die Gott ihn geschickt hat. Und es gibt eine Situation in der Bibel, wo es dann heißt, wir können das vielleicht lesen, vielleicht in 2. Mose Kapitel 4, die Zeit nehmen wir uns, 2. Mose Kapitel 4. damit wir uns noch einmal hinein vertiefen in die Situation. 2. Mose Kapitel 4 ab Vers 18. 2. Mose 4 ab Vers 18. Ist bei mir überschrieben mit den Worten: Mose kehrt nach Ägypten zurück. Und da heißt es: Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose: Geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Jetzt kommt unsere Szene, mit der wir uns beschäftigen möchten. Vers 24, es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron: Geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Mose befindet sich in Erfüllung des Auftrags Gottes. Das ist für mich ein interessanter Text. Das erste Mal, da war ich noch junger Adventist, hat mir jemand die Frage gestellt, warum in dieser Situation Mose, der von Gott berufen war, zu einer der größten Aufgaben, warum sieht es so aus, als ob der Herr ihn hier töten möchte? Das ist ja Gottes Diener gewesen. Und der Engel, der dort Mose entgegentritt, das ist ganz interessant. Vielleicht habt ihr schon beim Lesen der Geschichte herausgefunden, warum der Engel sich so verhalten hat. Wir wollen hierzu etwas lesen, auch wieder aus dem Buch Die Engel auf der Seite 80. Da heißt es: Mit Frau und Kindern brach Mose auf, nämlich nach Ägypten. Auf dem Weg von Midian erlebte Mose eine unvermutete, schreckliche Warnung vor dem Missfallen des Herrn. Ein Engel trat ihm in drohender Haltung entgegen, als wollte er ihn auf der Stelle umbringen. Dies geschah ohne jede Erklärung. Aber Mose erinnerte sich, dass er eine Forderung Gottes außer Acht gelassen hatte. Von seiner Frau überredet, hatte er die Beschneidung an seinem jüngsten Sohn bisher zu vollziehen versäumt. Damit hatte er die Bedingung nicht erfüllt, die sein Kind erst zu den Segnungen berechtigte, die zum Bund Gottes mit Israel gehörten. Weil Zipporah fürchtete, ihr Mann müsste sterben, vollzog sie den Brauch selbst. Darauf erlaubte der Engel Mose, die Reise fortzusetzen. Mit seiner Sendung zu Pharao kam er in eine Lage, die nicht ungefährlich war. Nur unter dem Schutz heiliger Engel blieb sein Leben darin bewahrt. Aber bei nachlässiger Erfüllung der ihm gut bekannten Pflichten hätte er sich nicht sicher fühlen dürfen. Denn dann konnten ihn die Engel Gottes nicht mehr schützen. Nachdem er dem Gebot Gottes gehorcht hatte, war er frei, vor Pharao zu treten. Und es gab nichts, was dem Dienst der Engel in Verbindung mit seinem Werk im Weg wäre. Ich denke, wenn wir das lesen, dann wird einem bewusst, wie wichtig es für Mose gewesen ist, das umzusetzen, das Licht, das er gehabt hat. Da ist etwas hinter den Kulissen, was wir nicht sehen können im Leben jedes einzelnen Menschen. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, als ich mich mit dem Thema versucht habe, möglichst tief zu beschäftigen: Wenn ich die Garantie haben möchte für mein Leben, dass die Engel ihren Dienst in dem Umfang so ausführen können, wie Gott es möchte, dann ist es sinnvoll und wichtig, dass ich Gott mein ganzes Herz schenke und dass ich sage: Herr, ich bin bereit, dem Licht, dass du mir schenkst, wirklich gehorsam zu sein. Ich hoffe, wir werden einmal nicht in der Ewigkeit sehen, vielleicht welche Dinge, wo wir den Dienst der Engel eingeschränkt haben, dadurch, dass wir nicht bereit gewesen sind, mit Gott zu kooperieren in den Dingen, die er uns gezeigt hat. Das nächste Zitat, das ich mit euch lesen möchte, habe ich einmal vor Jahren gehört und es hat mich nie wieder losgelassen. Und ich bin dem Sprecher von damals sehr dankbar, dass er mir die Quelle genannt hat. Ich glaube, das ist auch in einem Buch vom Hartmut Haubeil, wo es um Erweckung geht, findet ihr dieses Zitat, glaube ich, auch. An Bruder J.N. Andrews und Schwester H.N. Smith, das ist die Überschrift im Geist der Weissagung irgendwo, wenn ihr nachschaut. Und dort schreibt Ellen White, wenn es um das Schreiben eines Artikels geht, ein Artikel, der im Geist Gottes geschrieben wurde, wird von den Engeln bestätigt und beeindruckt in derselben Weise die Leser. Jetzt hört den nächsten Satz an. Wenn aber der Schreiber eines Artikels nicht völlig zur Ehre Gottes lebt und sich ihm nicht vollständig geweiht hat, dann bemerken die Engel den Mangel mit Trauer. Sie wenden sich ab und beeindrucken den Leser damit nicht, weil Gott und sein Geist nicht darin sind. Die Worte mögen gut sein, aber sie beinhalten nicht den warmen Einfluss des Geistes Gottes. Das muss man öfter lesen, das Zitat. Vielleicht habt ihr das schon gekannt, aber was uns hier gesagt wird, ist, dass wenn der Schreiber des Artikels, wenn der nicht vollständig Gott geweiht ist, dann heißt es hier, dann beeindrucken die Engel den Leser damit nicht. Das ist eine Dimension, die noch weiter verläuft. Versteht ihr? Also ich stelle jetzt keine Fragen ins Publikum, aber das ist ein Zitat meiner Meinung nach, dass jedes Mal, wenn ich das lese, beeindruckt mich das. Könnte es sein, wenn ich das mal auf eine breitere Ebene stellen darf? Ich mache das jetzt einfach mal. Könnte es sein, dass es möglich ist, wenn jemand das Wort Gottes von hier vorne verkündigt, dass wenn er nicht wirklich Gott geweiht ist und jemand ist, der mit Gott lebt, könnte es sein, dass die Engel dann ihren Dienst nicht so ausführen, wenn es um das Beeindrucken der Hörer geht, als wenn die Person, die hier vorne steht, Gott geweiht wäre? Auch wenn vielleicht alles, was die Person sagt, findest du vielleicht keinen theologischen Fehler drin. Könnte es vielleicht jemand sein, dass jemand, der einem anderen Bibelstunden gibt und der sie gibt, wenn er nicht vollständig Gott geweiht ist, kann es sein, dass die Engel ihren Dienst dann nicht so ausführen am Herzen desjenigen, der die Bibelstunde bekommt, als wenn es anders wäre? Ich glaube, das sind Fragen, die uns keine Angst machen sollten. Die einzig sichere Variante. Und ich glaube, auch die einzige Option für jemanden, der Jesus jeden Tag sein ganzes Herz schenkt, besteht sowieso darin, jeden Lichtstrahl anzunehmen, den Gott ihm schickt. Das Evangelium ist eigentlich sehr einfach. Es ist sehr einfach für denjenigen, der Jesus sein ganzes Herz schenkt. Das heißt in dem Buch Die Engel, wir sollten unbedingt den Dienst der Engel besser verstehen lernen. Und stets daran denken, dass jedem aufrichtigen Gotteskind der Beistand himmlischer Wesen zuteil wird. Unsichtbare Heere des Lichts und der Kraft begleiten die Sanftmütigen und Demütigen, die den Verheißungen Gottes glauben und sie auf sich beziehen. Ich möchte gerne zwei Bereiche noch kurz anschauen. Einmal unsere Gesundheitsbotschaft. Vielleicht denkt ihr, ich rede zu oft davon. Aber ich finde das ganz interessant, die Engel und die Gesundheitsbotschaft. Sowohl die guten als auch die bösen Engel, jetzt in diesem Fall, in den Fußspuren des großen Arztes. Und dort heißt es, wir können nicht zu oft daran erinnert werden, dass die Gesundheit nicht vom Zufall abhängt. Sie ist eine Folge des Gehorsams gegen Gesetze. Dies erkennen auch die Kämpfer in athletischen Spielen und im Ringen um die Meisterschaft. Diese Männer treffen die sorgfältigste Vorbereitung und sie üben sich gründlich ein und unterziehen sich strenger Zucht. Jede körperliche Gewohnheit wird sorgfältig geregelt. Sie wissen, dass Vernachlässigung, Ausschreitung oder Gleichgültigkeit, welche irgendein Organ oder eine Tätigkeit des Körpers schwächen oder verkümmern, für sie sichere Niederlage bedeuten würde. Und jetzt wird es praktisch für uns. Wie viel wichtiger ist es, solche Sorgfalt zu üben, um sich Erfolg in dem Kampf des Lebens zu sichern? Es sind keine Scheinkämpfe, welche wir zu führen haben. Wir führen einen Kampf, von dem ewige Folgen abhängen. Wir müssen unsichtbaren Feinden entgegentreten. Böse Engel streiten um die Herrschaft über jedes menschliche Wesen. Alles, was der Gesundheit schadet, verringert nicht nur die körperliche Kraft, sondern schwächt auch die geistigen und moralischen Kräfte. Einer gesundheitsschädlichen Gewohnheit nachzugeben, macht es schwieriger für jemanden, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und deshalb auch schwieriger, dem Bösen zu widerstehen. Es vermehrt die Gefahr des Fehlschlags und der Niederlage. Was uns gesagt wird, die Gesundheitsbotschaft ist wichtig, auch in Bezug auf das, was in der Engelwelt stattfindet. Ja, wir verschaffen uns Nachteile, so verstehe ich die Aussage, wir verschaffen uns Nachteile, wenn es in dem Kampf geht gegen die bösen Engel, wenn wir den Naturgesetzen Gottes, wenn wir ihnen nicht gehorsam sind. Eine Geschichte werde ich kurz anreißen. Das ist ein Mann, den wir im deutschen Bereich weniger kennen. Wer aber schon mal von ihm eine Predigt gehört hat, vergisst ihn nicht so leicht. Er ist leider schon gestorben. Sein Mann namens C.D. Brooks. C.D. Brooks war jemand, wo man sagt, er war verantwortlich für vielleicht ungefähr 20.000 Taufen. Und C.D. Brooks war aber jemand, der die Adventbotschaft wirklich genau genommen hat. Ist ein sehr charakteristischer Sprecher gewesen, wer ihn hört. Es ist auch so bei den Farbigen vielleicht eher so mit viel Charisma, ja, und Kraft, wie er spricht. Und C.D. Brooks, ich erzähle euch nur kurz diese Erfahrung, weil die hat auch mit Gehorsam zu tun. C.D. Brooks hat damals, ist in Oakwood College gewesen. Das ist ein College, glaube ich, was immer noch hauptsächlich, wo Farbige hingehen, um zu studieren. Und sie haben dort einen Lehrer gehabt, der die Studenten sehr geprägt hat, ein Mann namens C.E. Mosley. Und C.D. Brooks hat ihn einmal erlebt während einer Predigt, als er dort gesessen ist als Student. Und er hat erlebt, dass ungefähr in der Mitte der Predigt, als C.E. Mosley spricht, dass auf einmal eine Person anfängt aufzustehen und ich glaube sogar nach vorne zu gehen. Und im Lauf der Predigt immer mehr Menschen nach vorne kamen, ohne Aufruf. Und C.D. Brooks hat das beobachtet und hat gesagt, so einen Einfluss möchte ich auch, dass mein Predigtdienst hat. Und sie haben sich dann gefragt, als C.E. Mosley abberufen wurde, was können wir tun, um unseren Lehrer zu ehren, so zum Abschied? Was können wir machen als Studenten? Und sie haben sich dann zum Ziel gesetzt, wir wollen ihm zu Ehren so einen Glockenturm errichten. Und sie schaffen über Tage lang und viele Stunden, schaffen Material, schweres Material heran. Sie heuern Leute an, die vom Fach sind. Und an einem Freitag, da wollen sie dann das Fundament legen. Und die Amerikaner, ich habe das bis heute nicht ganz verstanden, die machen das wohl nicht so, dass sie den Zement einfach so legen, alles in einem, sondern die lassen da kleine Fugen dazwischen und machen das in verschiedenen Teilen. Und am Ende machen sie die Fugen gerade. So habe ich das von einem Amerikaner verstanden, der lange dort gelebt hat. Und sie haben gemerkt, es ist Freitag und die Bauleute, der Zement wird gegossen und die gehen dann weg und sie sagen ihnen, ihr werdet den Job heute nicht mehr fertig kriegen, weil euer Sabbat fängt an. Und C.D. Brooks und seine Kollegen, die versuchen zu arbeiten, die versuchen auf der einen Seite, fangen sie an und machen das gerade. Und sie merken, die Sonne geht unter und der Himmel verfärbt sich und sie merken, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder wir brechen den Sabbat und wir nehmen uns ein Argument, darf man nicht am Sabbat Gutes tun, oder wir hören jetzt auf mit der Aussicht, dass normalerweise das Werk, was wir tun wollen, hinterher ein unvollkommenes Geschenk sein wird für unseren Lehrer. Und C.D. Brooks und seine Kollegen, sie sagen sich und ihnen ist bewusst, wir werden bald von hier aus weggehen und wir werden die Lehrer sein in unseren Gemeinden, die eigentlich Treue zu Gott predigen. Und einstimmig kommen sie zu dem Entschluss, wir lassen das so, wie es ist, auch wenn es vielleicht hinterher verschandelt ist, weil wir jetzt aufhören mit dem Zement. Und sie gehen dann und sie halten den Sabbat. Und sie merken am anderen Tag, als sie hinkommen zu der Stelle, da ist alles perfekt. Der ganze Zement ist alles perfekt, ist kein einziger Fehler drin. Und C.D. Brooks und seine Kollegen glauben bis zum heutigen Tag, die noch leben von ihnen, dass damals ein Engel gekommen ist, um das Werk zu vollenden, das sie nicht vollenden konnten. Aber sie wollten Gott treu sein. Ich lasse euch noch mit zwei letzten Geschichten. Diese junge Frau namens Edith Brownsberger saß eines Tages in Battle Creek in der Gemeinde und eine Frau namens Ellen White sollte zur Versammlung sprechen. Wie ihr wisst, hat Ellen White oft größere gesundheitliche Herausforderungen gehabt und an diesem Tag, da war sie sehr schwach gewesen und sie wird zum Pult begleitet und sie fängt an zu sprechen, eigentlich in so einem Flüsterton, der wahrscheinlich nur für die, die ganz vorne gesessen sind, vernehmbar war. Und Edith Brownsberger als junges Mädchen sitzt dort mit ihrer Freundin und sie stellt sich sinngemäß in Gedanken die Frage, wie kann Gott so etwas seiner Dienerin zumuten? Und sie sieht dann, dass sie merkt, dass etwas wie ein elektrischer Schlag sie durchzuckt und sie sieht ein Licht, das von oben herabkommt und das ganze Podium schließlich einhüllt. Und sie merkt, dass Ellen White nach dieser Erfahrung, dass sie aufrecht am Pult steht und dass ihre Stimme völlig klar herüberkommt. Und Ellen White macht deutlich, Gott hat seinen Engel geschickt, der mich geheilt hat. Es gab interessanterweise, jeder dort im Auditorium hat das Werk gesehen, das der Engel getan hat, aber nur vier Menschen wahrscheinlich haben den Engel selber gesehen und Edith war eine Person davon. James White kam hinterher zu ihr und sie fragt ihn, hast du den Engel gesehen? Und Edith sagt, ja, ich habe ihn gesehen. Und James White sagt, Gott hat dich aus einer bestimmten Absicht heraus den Engel sehen lassen in dieser Situation. Die letzte Erfahrung hat mit Ellen White selber zu tun. Ellen White hat nach dem Tod von James White einige junge Frauen bei ihr aufgenommen zu Hause. Und es geht um eine der kürzesten Visionen, die Ellen White gehabt hat. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon einmal gehört oder irgendwo gelesen. Eines der jungen Mädchen, die bei Ellen White gewesen sind, die geht eines Tages durch ihr Zimmer und sie sieht etwas, das sie sehr anspricht, nämlich ein Haarnetz von Ellen White, das dort liegt. Und das junge Mädchen nimmt das Haarnetz und geht weg und als Ellen White sich dann fertig machen will, da sucht sie das Haarnetz und findet es nicht. Und sie spricht die jungen Mädchen dann an, mehrfach, abends glaube ich, immer in der Andachtszeit und keiner rührt sich und sagt, dass er irgendetwas weiß von dem Haarnetz. Und eines Tages geht Ellen White durch den Raum dieses Mädchens und ihr eine Stimme sagt ihr, dass sie den Deckel der Truhe hochheben soll. Und Ellen White macht das natürlich erstmal nicht, weil du nicht an fremde Sachen gehst. Und es wird ihr wieder deutlich gemacht und sie hebt hoch und sieht, dort liegt das Haarnetz. Als Ellen White einige Zeit später dann müde ist vom Schreiben und sie sitzt beim Kamin, da hat sie eine der kürzesten Visionen, die Gott ihr jemals gegeben hat. Und zwar sieht sie eine Frauenhand, die ein Haarnetz hält über, ich glaube, es war eine Kerze oder eine Öllampe. Und die Hand hält dieses Haarnetz darüber und das verpufft dann innerhalb kurzer Zeit über der Flamme. Und als Ellen White dann dieses junge Mädchen damit schließlich konfrontiert, was Gott ihr gezeigt hat, da bricht diese junge Frau in Tränen aus und sie kommt an den Punkt, dass sie ihr Leben wieder vollständig Gott übergibt. Gott hat damals seinen Engel mit einer Vision zu Ellen White geschickt, in einer Sache, wo manche vielleicht sagen würde, es ist doch eine kleine Sache, so etwas Unwichtiges wie ein Haarnetz, wahrscheinlich nicht sehr teuer gewesen. Aber bei dieser Begebenheit ging es um mehr als nur um ein Haarnetz, es ging um die Seele eines jungen Menschen, der Gott kostbar war und den er gerne für sein Reich retten wollte. Im Buch Das Gebet heißt es auf der Seite 204, unser Erlöser wird im Geben von himmlischen Mächten, Cherubim und Seraphim, 10.000 mal 10.000 Engeln. All diese himmlischen Wesen haben vor allem ein Ziel, an dem sie intensiv interessiert sind, seine Gemeinde in einer verdorbenen Welt. Sie arbeiten für Christus in seinem Auftrag, um alle, die auf ihn sehen und an ihn glauben, völlig zu retten. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass die Engel in deinem und meinem Leben ihren Dienst so ausführen können, wie Gott es möchte. Und dass wir Jesus einmal in Frieden begegnen können, wenn er wiederkommt. Wenn ihr euch an den Traum erinnert, den Jakob gehabt hat mit der Himmelsleiter. Die Leiter ist Christus, wird uns später gesagt in der Schrift. Und die Engel Gottes fahren herauf und herab. Allein durch Christus und sein Opfer ist der Dienst der Engel so möglich. Lasst uns immer daran denken, egal in welcher Schwierigkeit wir uns befinden, Gott hat genügend Engel, um seine Kinder zu führen, um sie zu schützen, ihnen Kraft zu geben und um jeden, der ihm sein ganzes Herz schenkt, sicher nach Hause zu bringen. Ich wünsche uns, dass wir uns, wenn wir uns hier in Marienberg nicht mehr begegnen, einmal dort begegnen, wo Jesus und alle Engel sein werden und wo wir einmal erfahren werden, wahrscheinlich in wie vielen Situationen unser Engel eingegriffen hat in unserem Leben, um uns auf Gottes Wegen zu leiten. Gott segne euch. Amen.